Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. In dieser Woche habe ich eine Überschrift gelesen. Wir Menschen kriegen die Probleme unserer Welt in den Griff. Trump ist abgewählt und es ist ein Impfstoff für Corona gefunden. Ich habe gedacht, welche Überheblichkeit. Welche Überheblichkeit. Wir kriegen die Probleme, die diese Welt hat, nicht in den Griff. Ohne Gott sind wir verloren. Ohne Gott haben wir keine Chance. Ohne Gott geht die Welt zugrunde. Ja. Ich predige heute wieder über die Offenbarung. Ich setze die Reihe fort. Und ich glaube, das ist das Buch, wo das ganz, ganz deutlich wird, dass Gott die Macht in seiner Hand hat und wir Menschen erbärmliche Wesen sind, wenn wir nicht unseren Gott festhalten, wenn wir nicht mit ihm in Beziehung stehen, dann kriegen wir gar nichts auf die Reihe. Abgesehen davon, die Erde kaputt zu machen. Ich habe mich bei der Vorbereitung erstmal gefragt, ist das überhaupt ein Thema, was man in dieser Zeit predigen kann? Da hatte ich schon meine Zweifel. Es gibt sicherlich mutmachendere Themen, die man predigen kann. Und dann habe ich gebetet und habe gesagt, Herr, was ist dran? Soll ich das weitermachen? Und dann sagt er, ja, mach das weiter. Es ist wichtig, dieses Wort zu hören. Es ist wichtig, zu wissen, was in Zukunft kommt. Aber dann hat er gesagt, aber betone immer wieder, mein wichtigstes Ziel ist, Menschen zu retten und nicht zu verderben. Ich will Menschen retten. Ich will sie erlösen. Ich will sie davor bewahren, in dieses Gericht zu kommen. Aber sie sollen auch wissen, dass dieses Gericht unweigerlich kommen wird. Er will uns nicht im Ungewissen lassen. Er sagt, was kommen wird. Aber er will uns davor bewahren. So, das ist die eigentliche Botschaft von der Offenbarung. Es wird Gericht kommen. Aber Jesus ist gekommen, uns zu erlösen. Und das kommt immer wieder durch in der Offenbarung. Das immer wieder wird deutlich gemacht. Die Erlösten stehen vom Thron Gottes. Die Erlösten, ja, die gerettet worden sind durch Jesus, die kommen in den Himmel und die gehen nicht jedes Gericht durch. Um euch nochmal so ein bisschen hineinzunehmen, oder wer hat die ganze Offenbarung im Blick von euch, was da alles passiert ist? Ich gebe mal einen ganz, ganz kurzen Überblick. So, das letzte Buch in der Bibel, Neues Testament, Heinrich hatte eben vom Neuen Testament gesprochen und er sagte so, endlich bin ich im Neuen Testament, endlich kommt Freude, kommt Rettung, Lösung, Erlösung. Ja, und ich habe gedacht, ja, am Ende kommt nicht nur Erlösung, am Ende kommt auch das Gericht. Genau, also am Ende, das letzte Buch in der Bibel ist von Johannes geschrieben worden. Johannes war einer derjenigen, die mit Jesus auf dieser Erde unterwegs waren, einer seiner 12 Vertrauten. Und Gott zeigt ihm in einer Vision, was geschehen wird in Zukunft. Er hat ganz viel von dem gesehen, was in Zukunft passieren wird. Er blickt in den Thronsaal, da wo Gott regiert, wo er auf seinem Thron sitzt. Und dieser Thronsaal ist voll von der Herrlichkeit Gottes. Wir können uns das kaum vorstellen, diese Herrlichkeit, die Gott ausstrahlt, seine Macht, seine Größe, seine Präsenz, alleine dadurch, dass er da ist. Das drückt das aus, was er da sieht und auch beschreibt. Er sieht Jesus als das Lamm Gottes, was geschlachtet worden ist. Er ist für uns gestorben. Das ist das Bild dahinter. Und Jesus ist derjenige, der die 7 Siegel öffnet von der Schriftrolle, wo all das, was geschehen wird, aufgeschrieben ist. Und er ist der Einzige, der das auslösen darf, der befehlen darf, das geschieht jetzt. Er beschreibt ganz viele Katastrophen, die über die Erde hereinbrechen werden. Aber er sieht auch viele Menschen, die gerettet werden, weil sie an Jesus glauben. Das ist der Schlüssel. Eine ganz bedeutende Rolle in der letzten Zeit wird Israel spielen. In Israel wohnen die Juden und das ist Gottes Volk. Und dieses Volk, das ist immer noch sein Volk und das wird er erlösen und retten. Und es wird eine ganz bedeutende und entscheidende Rolle in der letzten Zeit spielen. Er berichtet über die üblen Machenschaften Satans und die münden in der, er wird einen Herrscher einsetzen über die ganze Welt und die Bibel beschreibt ihn als den Antichristen, den Gegenchristus. Er wird genau das Gegenteil tun von dem, was Jesus getan hat. Er wird Menschen verführen, er wird sie von Gott wegbringen und er wird dafür sorgen, dass er selbst angebetet wird. Aber Jesus und seine Nachfolger werden ihn überwinden und besiegen. Und jetzt kommen wir eigentlich schon langsam zu der Stelle, wo ich heute anfange. In Kapitel 15, das war das Kapitel vorher, in Kapitel 15 stehen diese Überwinder, ja, die den Antichristen überwunden haben, die ihm widerstanden haben, die ihm nicht gehorcht haben, die ihn nicht angebetet haben. Die stehen vor dem Thron Gottes und danken Jesus für ihre Rettung. Aber gleich darauf treten 7 mächtige Engel auf und die bekommen 7 Schalen überreicht und zwar voll mit dem Zorn Gottes. Und darum wird es heute Morgen gehen. Offenbarung 16, die Verse 1 und 2. Und dann hörte ich aus dem Inneren des Tempels eine laute Stimme, die den 7 Engeln zurief, geht jetzt und gießt die 7 Schalen mit dem Glutfluss von Gottes Zorn über die Erde. Und der erste Engel trat vor und goss seine Schale über dem Festland aus. Da brach an allen Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres trugen und sein Standbild anbeteten, ein schlimmes, bösartiges Geschwür aus. Einmal möchte ich festhalten, Gott wartet mit diesem Gericht, mit diesen 7 Zornschalen, so lange, bis die Menschen, die ihm gehorchen, die ihn anbeten, in Sicherheit sind. All die Menschen, die an Jesus glauben, kommen nicht in dieses Gericht. Wie schön, oder? Halt an Jesus fest und du brauchst dir das alles nicht antun. Du wirst es sehen, aber du wirst es nicht erleben. Sein Zorn trifft die, die ihn ablehnen, die ihn hassen, die nicht auf ihn hören, die sich nicht an Jesus wenden und die sich immer noch in ihrem Stolz brüsten, wir haben alles in unserer Hand. Wir kriegen das schon hin. So, wir haben gelesen in einem der Kapitel vorher, dass die Menschen, die unter dem Antichrist leben, sie gezwungen werden, sich ein Zeichen machen zu lassen, entweder an die Stirn oder an die Hand. Das ist das Zeichen des Antichristen und ohne dieses Zeichen wird man nicht mehr einkaufen können oder auch verkaufen können. Und es ist das Zeichen dafür, dass man dem Antichristen gehorcht und sich ihm unterwirft. Und die Christen werden das nicht tun. Weil sie beten nicht den Antichristen an, sondern Gott allein. Und das wird die Christen dann zu Verbrechern machen in den Augen des Antichristen. So, aber all die Menschen, die sich dieses Zeichen haben machen lassen, die auf die Verführung des Antichristen eingegangen sind und sich haben bedrängen lassen, sich dieses Zeichen zu machen, all diese Menschen werden ein böses Geschwür kommen, wenn diese Schale ausgegossen wird. Sie werden gerichtet werden. Sind da Christen bei? Das, was wir als Christen bezeichnen, die Jesus wirklich folgen, die nicht. Aber es wird Christen geben, die sich verführen lassen. Wir sollen achtsam sein. Jesus weist uns immer wieder darauf hin, es gibt Christen, die sind so lau und die werden dem Widerstand und der Gewalt des Antichristen nicht widerstehen können, weil sie nicht an Jesus festhalten, weil sie seine Kraft verleugnet haben letztendlich. Sie nennen sich Christen, aber sie sind es nicht mehr im Inneren. So deswegen weist uns Jesus darauf hin und sagt, haltet an mir fest. Haltet an meinem Wort fest. Haltet an mir und an der Beziehung zu mir fest. Das ist eine unbedingte Notwendigkeit. Manche lassen sich auch verführen von falscher Prophetie. Wir erleben das gerade im Moment, dass es ganz viele Prophetien gibt, überall, auch von Christen. Und wir müssen sie prüfen. Und nicht alles, was sich fromm anhört, kommt von Gott. Der Feind kann das auch. Und trotzdem hat es ein anderes Wesen. Und es stimmt nicht mit dem Wort Gottes überein, mit dem Sinn des Wortes Gottes. Und manche lassen sich davon verführen und kommen dahin, dass sie doch dem Antichristen gehorchen. Sie werden Gericht über sich ergehen lassen müssen. Es geht weiter, die zweite Schale. Der zweite Engel trat vor und goss seine Schale über das Meer. Da wurde das Wasser im Meer zu Blut, das wie das geronnene Blut einer Leiche aussah, und alle Lebewesen dort gingen zugrunde. Irgendwie kommt uns das bekannt vor, zumindest wer jetzt bei dieser Predigtreihe mit dabei war. In Kapitel 8 wird das ähnlich erwähnt. Da fällt ein brennender Berg ins Meer und ein Drittel der Lebewesen im Meer geht zugrunde. Aber dieses hat ein ganz anderes Ausmaß. Das ist nicht nur ein Drittel, sondern es geht über das ganze Meer und alle Lebewesen werden getötet. Und vielleicht kommt dem einen oder anderen auch in Erinnerung, dass Mose, als er das Volk Israel aus Ägypten herausführen wollte und der Pharao sich geweigert hat, hat Mose Wunderzeichen getan im Auftrag Gottes. Und eins dieser Wunderzeichen war, dass er mit seinem Stab auf das Wasser gehauen hat und das Wasser wurde zu Blut. Das ist ein Zeichen, was hier wieder aufgegriffen wird. Das ist ganz ähnlich. Das war ein Zeichen dafür, dass es am Ende nochmal so sein wird. Also eine die ganze Welt erfassende Katastrophe. So, und wenn ich dann überlege, ja, Corona geht im Moment auch um die Welt und die Menschen meinen, wir kriegen das in den Griff. Merkt ihr, welche Macht Gott hat und wie er den Menschen demütigt und sagt so, was habt ihr denn für Macht? So, das ist der Ausdruck, das ist das Offenbarwerden Gottes in seiner Größe und in seiner Macht. Und das trifft eben die, die das nicht glauben wollen, die ihn nicht annehmen wollen. Es geht weiter. Der dritte Engel goss seine Schale über die Flüsse und die Quellen aus. Da wurde alles Wasser zu Blut. Und ich hörte den Engel, dem die Gewässer unterstellt waren, sagen, gerecht bist du, heiliger Gott, der da ist und schon immer war. Dein Gericht ist gerecht. Denn Blut hast du denen zu trinken gegeben, die das Blut deiner Heiligen und Propheten vergossen haben. Und sie haben es nicht anders verdient. Und dann hörte ich eine Stimme vom Altar her sagen, ja, Herr, du allmächtiger Gott, wahr und gerecht sind die Urteile deines Gerichts. Auch das kennen wir schon oder haben wir schon mal gehört, in dem Kapitel vorher, was ich eben schon genannt habe. Aber auch hier trifft es nicht nur einen Teil der Flüsse und Quellen, sondern alle. Also das Ausmaß dieser Zorngerichte ist viel, viel größer. Es umfasst die ganze Welt. So, und es betrifft das, wovon wir leben. Wasser ist die Grundlage unseres Lebens. Gott hat uns Wasser gegeben, damit wir leben können. Alle Wissenschaftler suchen auf anderen Planeten nach dem Wasser, weil das ist die Grundlage des Lebens. So, und dieses Wasser, das greift der Herr an. Er hat es gegeben, damit wir leben können, damit wir überhaupt existieren können auf dieser Welt. Aber hier nimmt er es auch wieder und zeigt hier ganz deutlich, wer der Schöpfer ist, wer die Macht hat, wer Gott ist. Und was können wir dagegen tun? Was haben wir denn für Macht dagegen? Und es ist ein Zeichen, es ist eine Vergeltung. Blut, das Blut der Heiligen ist missachtet worden. Es ist nichts wert gewesen in den Augen derer, die sie umgebracht haben. Die Christen können weg, umbringen. Blut ist vergossen worden. Und Gott lässt das nicht ungestraft stehen und gibt ihnen Blut zu trinken. So, das ist das, was Jesus hier, oder Gott hier deutlich macht. Und Gott ist gerecht. Das wird nochmal ganz ausdrücklich hier erwähnt. Gott ist gerecht. Ja, manchmal kriegen wir so, ja, einerseits die Liebe Gottes in Jesus, dass er uns rettet, dass er uns erlöst, dass er für uns stirbt, und andererseits, und das blenden wir so häufig aus, nein, Gott ist auch gerecht. Und er lässt kein Böses, kein nichts, was der Mensch Böses tun, ungerichtet. Er ist gerecht. Deswegen musste Jesus ja auch sterben und sein Blut vergießen, um unsere Ungerechtigkeit zu tragen. Das war das Gericht. Jesus hat das Gericht getragen. Aber die dieses Gericht, was Jesus stellvertretend getragen hat, nicht annehmen und sagen, so Jesus, du bist für mich gestorben. Und ich bitte dich um Vergebung für das, was ich falsch gemacht habe. Wer das nicht tut, der muss das Gericht selbst tragen. Und genau das wird hier beschrieben. Es geht weiter. Der vierte Engel goss seine Schale über der Sonne aus und die Menschen wurden von ihrer Glut versengt. Die Hitze war so schlimm, dass ihnen die Haut am Körper verbrannte. Da lästerten sie Gott, der für diese Plagen verantwortlich war, und verfluchten seinen Namen. Doch ihre Einstellung änderten sie nicht und verweigerten Gott die Ehre, die ihm gebührt. Und auch hier zeigt Gott wieder seine Macht über die Natur. Er hat diese Natur erschaffen. Er hat Sonne und Mond und die Sterne und auch diese Erde geschaffen, und er hat die Macht darüber. Und er bestimmt, wie die Sonne scheint. In Kapitel 9 hatten wir gelesen, dass die Sonne sich verfinstert. Und hier genau das Gegenteil. Er lässt sie brennen, sodass den Menschen, die ihn ablehnen, die nicht auf ihn hören, die Haut verbrennt. Aber die Folge ist nicht, Herr, vergib uns, wir erkennen dich als den Mächtigen, als den Allmächtigen an. Nein, sie richten ihr Herz immer noch gegen ihn und verfluchen ihn. Was tust du uns an? Sie ändern ihre Einstellung nicht, sie bereuen ihre Taten nicht. Der fünfte Engel goss seine Schale über den Thron des Tieres aus. Da wurde sein ganzes Reich in Finsternis gestürzt und die Menschen zerbissen sich die Zunge vor Qual. Sie verfluchten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen und ihrer Geschwüre. Doch ihre Taten bereuten sie nicht. Gott erweist seine Macht an dem selbsternannten Friedensstifter. Der Antichrist wird sich als der Friedensbringer auf die Erde darstellen, der Weltfrieden bringt. Eine Sehnsucht, die so viele Menschen haben, Weltfrieden. Und dadurch, dass er die Herrschaft übernimmt und kein anderer mehr Macht hat, kann er auch sagen, es gibt keinen Krieg mehr. Aber er bringt nicht wirklich Frieden, weil er die Menschen von Gott wegbringt, dem selbsternannten Friedensrichter, und der sich als der Heilsbringer der Menschheit aufplustert. Aber Gott zeigt hier, wer der wahre Heilsbringer ist und wer die wahre Macht hat. Und er zeigt dem Antichristen seine Grenzen und sagt, du bist es nicht. Er lässt Finsternis. Erinnert euch an die Geschichte in Ägypten und das Israel aus Ägypten. Eine der Wundertaten, die Mose getan hat, war, dass das Finsternis über die ganz Ägypten kommt. Bis auf einen kleinen Teil, nämlich Gosen, da wo das Volk Israel wohnte, da war Licht. Und überall sonst war Finsternis. Wenn das kein Wunder Gottes ist, was sonst? Und hier wird das wieder wiederholt, und das ist das ganze Reich des Antichristen betrifft das. Ob das jetzt wörtlich zu nehmen, dass das wirklich finster war, wir haben ja gerade eben gelesen, die Sonne brennt, dann kann es nicht dunkel sein. Oder ob es sinnbildlich gemeint ist oder nacheinander kommt, das steht hier nicht. Das müssen wir einfach offen lassen. Es kann auch sinnbildlich gemeint sein. Finsternis bedeutet, kein Licht zu haben, keine Wahrheit zu haben, keinen Halt zu haben. Im Finsternis bist du orientierungslos. Weißt du nicht, wo du lang musst, wo du Halt hast, wo du Sicherheit findest. Auch das kann das bedeuten. Und die Menschen kommen in Qual und haben Angst. Und doch ändern sie ihre Einstellung Gott gegenüber nicht. Hier zeigt sich die Bosheit der Menschen, die sich von Gott abgewandt haben. Wer nicht bereit ist, sich vor Gott zu demütigen und ihn um Hilfe zu bitten, auf den wartet das Gericht. Wir sind bei der fünften Schale, aber es kommt noch schlimmer. Es kommen noch zwei, die noch ein ganz anderes Ausmaß haben. Der sechste Engel goss seine Schale über den großen Strom aus, den Euphrat. Da trocknete dieser völlig aus, sodass ein Weg für die Könige gebahnt wurde, die vom Osten her kommen würden. Und dann sah ich aus dem Rachen des Drachen, aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei böse Geister hervorkommen, die wie Frösche aussahen. Es waren Dämonen, die aufsehend erregende Wunder taten. Sie brachten alle Könige der Erde dazu, ihre Truppen zu dem Krieg aufmarschieren zu lassen, der an jenem großen Tag des allmächtigen Gottes beginnt. Passt auf! Ich komme so unerwartet wie ein Dieb. Wie glücklich wird dann der sein, der wach geblieben ist und seine Kleidung bei sich hat. Dann wird er nicht nackt dastehen und sich schämen müssen, wenn ich komme. Jene Geistesmacht führte die Könige an einen Ort, der auf Hebräisch Hamageddon, Berg von Megiddo, heißt. Auch für diese Plage findet sich eine Entsprechung in Kapitel 9. Auch da ist die Rede von vier Engeln, die am Euphrat festgekettet worden sind. Der Euphrat spielte schon da eine Rolle. Ja? Also Gott wusste, was da passieren wird. Und hier ist die Weiterführung, was da passieren wird. So, damit die Könige aus dem Osten freie Bahn haben. Und jetzt kannst du uns mal das Bild von Südostasien zeigen. Ich weiß, der Bildschirm ist hier relativ klein. Ihr könnt das ja zu Hause vielleicht nochmal googeln. Das habe ich auch auf Google gefunden. So, um dann zu gucken, um euch zu zeigen, wo sind wir eigentlich? Hier ist Israel. Ja, da ist das Mittelmeer. Und das da, das ist der Euphrat. Also ein ziemlich langer Fluss. Und ihr seht, Osten. Die Könige aus dem Osten. Welche das alles sind, ist Spekulation. Ich sage jetzt nicht, es ist Iran, es ist Afghanistan und was weiß ich nicht alles. Auch Russland liegt da hinten, China und so weiter. Die Könige aus dem Osten. Wenn die über Land nach Israel wollen, müssen sie über den Euphrat. Es gibt keinen anderen Weg. Und das ist der Grund, warum dieser Euphrat so eine große Rolle spielt. Und er sagt, der Euphrat trocknet aus. Der Euphrat ist so ein großer Fluss, der kann nicht einfach so austrocknen. Ja, das ist ein Wunder Gottes, das er tut. So, das mal für das Bild, um ein Bild davon zu kriegen, was passiert da eigentlich. Die Könige aus dem Osten sammeln ein riesiges Heer und ziehen Richtung Israel. Ihr habt gesehen, wie klein Israel auf dieser Karte ist, man sieht es kaum. Ja, und ihr seht, wie groß die Reiche da im Osten sind. Ein riesiges Heer auf so ein kleines Land. Was kann dieses kleine Land dagegen tun? Das ist die Bedrohung, die da aufkommt. Und das ist hier ist vom Drachen die Rede, vom Tier die Rede, dass aus ihren Mündern Frösche kommen. Das sind dämonische Mächte. Der Drache ist ein Sinnbild für Satan. Ja? Und das Tier ist von Satan beauftragt. So, es werden dämonische Mächte ausgehen auf diese Erde und werden die Könige überreden. Und Frösche erinnert uns auch wieder an Mose und Ägypten. Könnt ihr euch daran erinnern, dass da ganz viele Frösche hervorgekommen sind? Auch da wieder dieser Bezug da aus die Befreiung Israels aus Ägypten. So, der Kampf um Israel. Ich habe vorhin schon in der Einleitung gesagt, Israel spielt eine ganz entscheidende Rolle in der Offenbarung bei dem, was Gott tun wird. Und jetzt soll die entscheidende Schlacht in Israel stattfinden. So, das ist die Vorbereitung. Dann kommt auf einmal ganz plötzlich, das gehört also eigentlich so vom Stil her, es gehört eigentlich gar nicht da rein. Es geht nicht weiter von wegen, was die Könige da machen und wie die kommen. Nein, auf einmal spricht Jesus mitten rein in diese Geschichte. Ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Und da merken wir diesen Sinn von der Offenbarung. Ja, es wird Gericht verkündigt und es wird Gericht gesagt und die Gerichte sind furchtbar. Aber immer wieder taucht Jesus, der Erlöser, auf. Und auch hier an dieser Stelle und deswegen dieser Zwischenschub und sagt, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Was bedeutet das, wie ein Dieb in der Nacht? Keiner rechnet mit einem Dieb in der Nacht, oder? Oder rechnest du damit, dass heute Nacht ein Dieb zu dir kommt? Der kommt unerwartet. Man rechnet nicht damit. Man weiß nicht, wann er kommt. Also muss man wachsam sein. Und genau das ist das, was Jesus hier sagt. Und wir lesen das nicht nur an dieser Stelle, wir lesen das in den Evangelien, spricht Jesus genauso davon. Ich komme wie ein Dieb. Bereite dich darauf vor, sei wachsam. Und genau das ist das, was er zu uns sagt. Schlaft nicht ein, werdet nicht müde, lasst euch nicht verwirren und lehnt euch nicht zurück und sagt so, das kommt schon alles und ich bin ja gerettet. Nein, wir sollen an Jesus festhalten, wir sollen wachsam sein, wir sollen auf die Zeichen um uns herum schauen und wir sollen an Jesus festhalten. Ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Und das, was er dann sagt, so, damit ihr eure Kleidung bei euch habt und nicht nackt dasteht. Im Nahen Osten hat man nachts ohne Kleidung geschlafen. So, wenn du eingeschlafen bist und der Dieb kommt und du wirst aufgeschreckt, dann stehst du nackt da. Und das ist genau das, was Jesus hier sagt. Steh nicht nackt da, sondern hab deine Kleider bei dir. Welche Kleider meint er? Die Kleider der Gerechtigkeit. Die Kleider der Gerechtigkeit. Was ist das? Dass Jesus uns unsere Schuld vergeben hat. Dass wir Jesus angezogen haben, dass wir Jesus in uns haben. Er ist unsere Gerechtigkeit. Wir können es nicht tun von uns aus. Wir sind nicht gut von uns aus, aber Jesus, der Herr macht uns gerecht. Und das sollen wir festhalten. Daran sollen wir festhalten. Und dann stehen wir nicht nackt da, wenn er kommt. Dann können wir mit ihm gehen. So, und dieser Einschub heißt auch, das, was die Könige des Ostens vorhaben, Israel anzugreifen und zu vernichten, da steht noch jemand zwischen. Und er kommt. Auch wenn das hier jetzt noch nicht ausdrücklich beschrieben ist, er kommt. Er lässt das nicht einfach zu. So, und dann ist hier von Harmagedon die Rede. Und manche Ausleger, und hier steht es ja auch in dieser Übersetzung, steht der Berg von Megiddo. Das ist nicht absolut sicher. Ich habe nochmal nachgeguckt, auch in Kommentaren und so weiter. Du kannst uns mal das andere Bild zeigen. Der Berg von Megiddo. Das ist jetzt ein Ausschnitt einer Karte von Israel. Ach so, die ist jetzt leider verdreht. Das habe ich leider... Gut, also ihr müsst euch jetzt vorstellen, hier ist Norden und hier ist Westen und da ist Osten. Ja? Hier liegt Haifa. Haifa ist eine Hafenstadt in Israel. Und hier ist eine große Ebene. Und in dieser großen Ebene, das ist die Jezreel-Ebene, da haben schon früher, auch in einem alten testamentlicher Zeit, die Schlachten stattgefunden, große Schlachten stattgefunden. Und ich müsste es jetzt, ungefähr hier liegt Megiddo. Megiddo ist auf einem Berg gelegen, eine Festung, die kann man heute noch besichtigen, ist zwar eine Ruine, aber es ist eine Festung. Da hat man einen Blick über dieses ganze Tal. So, und deswegen, es könnte sein, dass das der Ort ist, wo diese Schlacht stattfinden soll. Ich sage es ganz bewusst, es könnte sein, weil, wie gesagt, da sind schon viele Schlachten, haben schon viele Schlachten stattgefunden und es könnte sein, dass das ein Hinweis darauf ist, aber ganz sicher ist das nicht. Mehr wird von dieser Schlacht hier an dieser Stelle nicht berichtet. Erst 2 Kapitel weiter, also ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, 2 Sonntage müsst ihr euch noch gedulden oder ihr lest es schon vorher zu Hause, da wird der Ausgang, da wird nochmal drauf eingegangen und der Ausgang dieser Schlacht erwähnt. So, an dieser Stelle nochmal, möchte ich nochmal darauf hinweisen, die Chronologie in der Offenbarung. Wir sind es gewohnt, bei Geschichtsschreibung, dass es aufgeschrieben wird, immer schön nacheinander. Erst passierte das und dann passierte das und das, dann passierte das. So können wir die Offenbarung leider nicht lesen. In der Offenbarung geschieht manches gleichzeitig. Aber man kann, es ist auch nicht ausdrücklich dann beschrieben, dass es gleichzeitig geschieht, das können wir nur vermuten. Manches geschieht sicherlich auch hintereinander, aber uns da genaues Bild zu machen, wann was geschieht, das ist äußerst schwierig. Ja, nur nochmal der Hinweis, also bitte geht auch mal diesen 7 Schalen, dass, so wie es beschrieben wird, kann es sein, dass vieles von dem gleichzeitig passiert, parallel. Das ist nicht erst nacheinander, erst das eine und dann das andere. Ja, nur das sollten wir dabei im Blick behalten. Und auch alles, was wir vorher gelesen haben, welchen zeitlichen Abstand das ist, ob das alles vorher ist oder auch ganz nah beieinander liegt, das müssen wir einfach offen lassen. Was wichtig ist, so, es wird geschehen. All das, was da steht, wird geschehen. Aber es ist für uns nur ein Blick darauf, so Gott ist gerecht und er richtet. Ja. So, es geht weiter. Wir haben noch eine Schale. Und der 7. Engel goss seine Schale in die Luft aus. Da verkündete eine mächtige Stimme, die vom Thron aus dem Tempel herkam: Jetzt ist alles geschehen. Blitze zuckten über dem Himmel auf, der Donner krachte und dröhnte und ein schreckliches Beben erschütterte die Erde. Seit Menschen auf der Erde leben, hat es noch nie ein so schweres Erdbeben gegeben. Die große Stadt zerriss in 3 Teile und die Städte aller Völker wurden zerstört. Jetzt wurde mit dem großen Babylon abgerechnet. Gott ließ es den Kelch austrinken, der mit dem Wein seines unerbittlichen Zorns gefüllt war. Alle Inseln versanken im Meer und auch die Berge verschwanden spurlos. Ein furchtbarer Hagel ging über die Erde nieder. Zentnerschwer fielen die Eisbrocken vom Himmel auf die Menschen. Und die Menschen verfluchten Gott wegen des Hagels, der eine außerordentlich schreckliche Plage für sie war. Das ist der Höhepunkt. Und wir merken, dass es so wirklich so ein Ausmaß hat, was noch nie passiert ist. Wir haben schon von Erdbeben gehört, auch schrecklichen Erdbeben und furchtbaren Erdbeben, aber noch nie, dass die ganze Erde erschüttert wurde. Überall auf der Erde, die ganze Erde schüttelt sich. Zentnerschwere Hagel, ja, wir haben schon Hagelkörner gehabt, wo ganz viele Autos kaputt gegangen sind und Fensterscheiben und Dachfenster und Dächer. Aber zentnerschwer, überall, noch nie gehört. Das ist ein Ausmaß. Gott zeigt seine Macht. Seine unendliche Macht. Das ist das, was ich darin sehe. Und dieses Urteil, diese Katastrophe geht über die Erde. Und trotzdem, kein Mensch, der da noch auf der Erde ist und auf der Erde lebt, sagt: Gott, vergib mir. Sie sind verhärtet in ihren Herzen. Sie wollen Gott nicht als Gott akzeptieren. Und deswegen geht das Urteil über sie. Sie lehnen ihn immer noch ab. Hier ist von Babylon die Rede und auch von der großen Stadt. Die große Stadt wird hier nicht näher bezeichnet, aber wir lesen an einer anderen Stelle von der großen Stadt, in der ihr Herr gekreuzigt wurde. Wahrscheinlich ist das ein Hinweis auf Jerusalem, dass dort zerrissen wird in 3 Teile. An einer anderen Stelle lesen wir, wenn Jesus wiederkommt, dann wird der Ölberg spalten. Merkt ihr, der Riss, ja? Und es ist anzunehmen, dass das genau zu diesem Zeitpunkt geschieht. Und da wird noch mehr passieren, aber das ist hier nicht beschrieben. So, das nur ein Hinweis. Es steht nicht ausdrücklich drin, dass es Jerusalem ist. Es gibt auch Ausleger, die sagen, es ist eine andere Stadt. Und dann ist von Babylon die Rede. Babylon nicht als eine Stadt, die hier auf der Erde Babylon genannt wird, sondern Babylon ist ein Synonym für die gottferne Welt, die Politik, die Wirtschaft, die Kultur und alles, was das betrifft, aber ohne Gott, von Menschen durchdrungen und bösartig. So, das ist der Ausdruck von Babylon. Das kommt im nächsten Kapitel, wird Babylon nochmal näher betrachtet. Da widmet sich Johannes sogar zwei Kapitel von Babylon, deswegen gehe ich hier nicht näher drauf ein. Aber das ist, wie gesagt, es ist nicht eine Stadt gemeint alleine, sondern ein System, was auf dieser Erde existiert. Und auch Religion gehört übrigens dazu, zu diesem Babylon. Religion, ich glaube, dass ein Jesus-Glauben keine Religion ist, sondern eine Beziehung, ja. Aber es gibt so viele Religionen und die gehören auch zu dieser gottfeindlichen, zu diesem gottfeindlichen Babylon. Noch ist es nicht so weit, das, was wir hier gehört haben heute. Noch ist es nicht so weit, aber es wird kommen. Es ist sicher, dass es kommt, sonst würde es nicht in der Bibel stehen. Es wird geschehen. Wann es geschehen wird, können wir nicht sagen, das wird Gott alleine bestimmen. Was wichtig ist, ja, es wird kommen, diese Gerichte werden kommen, aber wir leben noch in einer Zeit, wo Rettung möglich ist. Keiner muss in diese Gerichte hineinkommen. Niemand ist dazu verurteilt, diese Gerichte zu erleben. Noch gilt immer das Angebot Gottes. Jesus ist gekommen und er bietet Jesus als den Erlöser an, als den Retter an. Jeder, der sagt so, Herr, ich schaffe es nicht von alleine, sondern ich brauche dich. Ich will mich dir unterordnen, ich will dir gehören. Bitte vergib mir meine Schuld. Der wird gerettet, der wird erlöst, der bekommt die Kleider der Gerechtigkeit und der wird nicht in dieses Gericht kommen. Gott will retten. Das ist das, was er gesagt hat und was er auch heute noch immer wieder sagt. Darum sind wir hier als Christen und verkündigen das Evangelium. Lass dich retten. Und vielleicht für uns, die meisten von uns glauben hier. Und wer glaubt und mit der Zeit, ich weiß, wenn man 20, 30 Jahre lang mit Jesus gegangen ist, dann ist einem all diese Worte von Erlösung und Rettung so vertraut, aber manchmal auch selbstverständlich geworden. So selbstverständlich, ja, Jesus ist der Erlöser, Jesus ist der Retter und ich freue mich dran. Und wir können gar nicht mehr richtig jubeln. Niffi hat es ja heute Morgen versucht, aber wir haben es nicht eigentlich wirklich, der Jubel ist nicht sowieso in uns drin. Aber wir haben heute von diesen sieben Schalen gehört, oder? Kriegen wir langsam so einen Blick dafür, wovor uns der Herr rettet. Er hat uns natürlich erlöst auch von unserer Schuld und Sünde und so weiter, aber wovor errettet er uns? Lass uns mal das im Blick nehmen. Und dann können wir anfangen zu jubeln, oder? Jesus hat uns errettet. Er hat uns errettet vor diesem Urteil, vor diesen Katastrophen, die über die Erde gehen. Ist das nicht ein Grund zum Jubel? So, und alle die noch nicht gesagt haben, so, ich gehöre zu dir, ich bin an dir dran, an Jesus. Ich lade dich heute Morgen ein, wenn du das noch nicht getan hast, ich lade dich ein. Komm nachher da hinten zur Tafel, da wo steht, herzlich willkommen zum Gebet. Dort können wir gerne mit dir reden, wenn du nicht genau weißt, wie du das zu tun hast. Wir helfen dir gerne dabei. Und ich möchte jetzt zum Abschluss möchte ich beten. Herr, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir für die Wahrheit, die da drin ist. Du belügst uns nicht und du machst uns nichts vor. Du sagst, was geschehen wird. Du offenbarst uns die schrecklichen Dinge, die kommen werden. Aber du machst uns auch Mut und Hoffnung und sagst, nein, ihr müsst da nicht hin. Es wird geschehen, aber es muss euch nicht geschehen. Ich bin gekommen, um euch zu erlösen. Ich bin gekommen, um euch zu retten. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Ich liebe jeden einzelnen Menschen. Auch die mich hassen. Ich liebe sie. Und ich will sie retten. Und dafür bin ich gekommen, dafür bin ich am Kreuz gestorben. Ich danke dir, Jesus, dass du das sagst, dass diese Botschaft immer noch gilt. Und Jesus, dass du erlebbar bist, dass du immer noch hier bist und deine Hände ausstreckst und sagst, ich will dich retten. Ich danke dir dafür, Jesus. Und ich bete dich an, du bist der, dem alle Ehre gebührt. Danke, Jesus. Amen.